man findet immer wieder mit diesem Blickwechsel auch das Alte so modern und sieht auch in dem Modernen wiederum etwas Anverwandtes und etwas Traditionelles. Also das ist so ein Wechselspiel, was sich in der Ausstellung auftut, was ich unheimlich spannend finde.
Sagt Ralf Gleiß, der seit Anfang des Jahres Generaldirektor der Albertina in Wien ist, einem Haus mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einer mehr als 1 Million Objekte umfassende Kunstsammlung und 3 Standorten, Albertina, Albertina Modern und Albertina Kloster Neuburg. Ralf Gleiß hat in Münster, Bologna und Köln studiert und in Kunstgeschichte promoviert. Zu seinen Stationen zählen das Deutsche Historische Museum in Berlin, das Königliche Museum der Schönen Künste in Antwerpen und das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Von 2009 bis 2017 war er Kurator im Wien-Museum. Anschließend leitete er die Alte Nationalgalerie in Berlin. Aus dieser Zeit kennen wir uns und sind per Du. Ich freue mich sehr, heute mit dir im Podcast zu sprechen, lieber Ralf, den wir in Partnerschaft mit Volkswagen Group Culture produzieren, und frage wie immer als erstes, was macht die Kunst, lieber Ralf?
Große Freude macht die Kunst, denn wir haben gerade die neue Ausstellung Gothic Modern eröffnet. Und das ist ein lang gehegtes Wunschprojekt von mir, was ich schon in Berlin begonnen habe und jetzt dann in Wien präsentieren kann. Und da bin ich also ganz enthusiastisch, weil mich das schon so lange bewegt. Und ich glaube, jetzt, wo es Gestalt angenommen hat, wird man sehen, dass sich da ein Besuch auf jeden Fall lohnt.
Der Titel der Ausstellung ist ja Englisch, Gothic Modern. Ich habe also jetzt seit ein paar Stunden drüber nachgedacht, was es mit diesem englischen Wort auf sich hat im Vergleich zum deutschen Wort gotisch. Es ist ja wird ein ganz anderes Bedeutungsfeld aufgemacht. Also ich denke zum Beispiel bei Gothic an vielleicht Jenna Ortega als Wednesday mit dunkel untermalten Augen, blasser Haut, schwarzen Zöpfen. Also Gothic hat noch mehr dieses Zeitgeistgefühl. Adams Family, siehst du das auch so oder warum habt ihr den englischen Titel gewählt?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Es ist vielleicht auch wieder eine große Aktualität in diesem Gothic und es ist auch ein bisschen eine Referenz an meine eigene Jugendzeit. Da hat man eben Gothic und Grunge-Musik gehört und war auch gerne schwarz gewandet. Aber tatsächlich kommt der Titel aus einer internationalen Kooperation. Wir haben angefangen 2018 in Berlin, als mich Juliet Simpson, eine britische Kunsthistorikerin und Professorin, mit der Anna-Maria von Bohnsdorf, einer Kuratorin in Helsinki, besucht hat. Und sie wollten eine Ausstellung zur Moderne machen, aber nicht so, wie man das sonst macht, sondern ganz anders. Und da waren sie bei mir an der richtigen Adresse. Ich habe damals eine Ausstellung gehabt, kennst sie noch, die sich beschäftigt hat mit dem belgischen Symbolismus. Und da geht's auch schon darum, dass die Moderne, wie wir sie heute so kennen und verstehen, oft etwas eindimensional gesehen wird, nämlich als kompletter Bruch mit der Vergangenheit. Und tatsächlich wollte man natürlich die Tradition der Akademie abstreifen, aber man hat schon auch geschaut, was gab es davor? Und diese Gotik ist das, was wir in den Blick nehmen. Und da das so in der Kunstgeschichte eigentlich noch nie richtig thematisiert wurde, haben wir eine eigene Wortschöpfung gefunden. Und da wir international in Helsinki, später auch mit Oslo daran gearbeitet haben, heißt das ganze Projekt Gothic Modern.
Bereit für eine Zeitreise? Begleite ab jetzt jeden Monat Journalistin Clarissa Stadler und Generaldirektor Ralf Gleiß auf ihren Zeitreisen durch die Sammlungen der Albertina. Lange Ohren, der Albertina-Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wort gotisch oder gothic ist ja eigentlich ein, ja, kann man schon sagen, Schimpfwort gewesen, als Vasari in seinen Viten der späten Renaissance über die schreckliche barbarische germanische Architektur oder Kunst geschrieben hat, die so ja einfach nicht den Ansprüchen der Renaissance genügt. Also das hat sich eingebürgert, das Wort. Dann hat das Wort gotisch hatte keinen guten Klang bis ins 18. Jahrhundert hinein mit Goethe. Auch lustig eigentlich, dass Goethe auch so ähnlich klingt wie gotisch, der dann über die deutsche Baukunst geschrieben hat. Dann wurde ja auch der Kölner Dom vollendet nach den gotischen Plänen. Also auf einmal hat Gotik so Ende des 19. Jahrhunderts wieder einen anderen Klang bekommen. Wie haben die Künstler die Gotik wiederentdeckt und aufgenommen, die Maler zum Beispiel.
Ja, du beschreibst da einen weiten Bogen, wie Gotik rezipiert wurde. Wir setzen eigentlich wirklich erst Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein. Wir meinen also nicht die vorangegangenen Gothic Revivals, wo man versucht hat, möglichst nah an der Kunst der Gotik zu sein, quasi im Historismus zu bauen wie damals, sondern es geht um ein anderes Verständnis von Kunst und es geht vielmehr um eine ästhetische Dimension in diesem Fall, gar nicht so sehr wie auch bei Goethe, der das ja gleich zu einem deutschen Nationalstil erheben wollte, was natürlich auch damals schon widerlegt war durch die Kenntnisse, dass das aus Frankreich ein Baustil ist, der daher kommt. Aber es geht uns hier darum zu sagen, es ist eigentlich Gotik im Wortsinn, nämlich das Barbarische, Nordische, Hässliche auch. Das hat die Menschen tatsächlich dann wieder angesprochen um 1900, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, weil man eine Parallele auch in der Gesellschaft gesehen hat, eine Krisenzeit, eine Umbruchszeit, es waren unbequeme Zeiten, nicht nur positiv, modern, industrialisiert und vielleicht nach vorne gewandt, sondern gleichzeitig auch angstbehaftet mit vielen Psychosen, mit starken Emotionen. Und dafür suchte man nun künstlerisch einen Ausdruck, der noch nie da gewesen war. Oder, naja, man hat dann doch irgendwo geschaut, wo man den Impuls herbekommt, zumindest nicht akademisch sanktioniert war, sondern das, was man als unmittelbare, als raue Kunst gesehen hat, manchmal eben auch das Hässliche. Und da kommen Künstler wie Dürer, Hans Baldung Green, Matthias Grünewald wieder in den Fokus oder Holzschnitte von Hans Holbein. Und die hat man sehr genau angeschaut, dann aber was ganz Neues daraus gemacht und sich wirklich mit den Themen der Zeit, mit einer Formsprache, die inspiriert war, von früher aufgemacht in eine neue Zeit.
Was jetzt die Ausstellung auszeichnet, sind ja ganz fantastische Gegenüberstellungen. Also wirklich Werke, die von 400 Jahren getrennt sind aus der Kunstgeschichte, die jetzt nebeneinander hängen und unheimlich geistesverwandt und auch oft formal sehr ähnlich aussehen. Was sind für dich so die beglückendsten Gegenüberstellungen, die du jetzt in der Albertina zeigen kannst?
Das ist eine gute Frage. Also, weil ich ja schon so eingesetzt habe, eigentlich sind fast 200 Stücke hier beglückend. Ich hatte hier einen Kollegen, der mir ein Kunstwerk entliehen hat, der hat gesagt, das ist ja wie eine Perlenschnur, weil nur quasi das Beste vom Besten nebeneinander hängt. Aber es sind tatsächlich auch nicht nur diese ganz berühmten Namen. Wir haben Vincent van Gogh, Egon Schiele, Gustav Klimt. Wir haben andersrum Dürer, Holbein, Grünewald. Aber es sind auch Namen zu entdecken. Es war ja auch für uns in diesem Projekt wichtig zu schauen, was macht eigentlich so die Moderne im Norden Europas aus? Was ist eigentlich in Skandinavien los? Und was ist neben Edvard Munch etwa ein Hugo Simberg, ein Kittelsen? Das sind Künstlernamen, die wir gar nicht kannten. Agnes Slott-Möller oder auf der anderen Seite in Finnland. Akseli Gallen-Kallea ist vielleicht schon bekannt. Helen Schärfbeck. Aber daneben gibt es so eine ganze Reihe von für uns völlig neuen Namen zu entdecken. Und das war eigentlich sehr beglückend. Und wenn du konkret fragst, manchmal sind es so Gegenüberstellungen. Zum Beispiel haben wir ein Selbstporträt von Otto Dix von 1913. Und wirklich genau 400 Jahre früher gibt es einen unbekannten Augsburger Meister, der so ein Jünglingsporträt zeichnet und farblich koloriert. Das ist in der Sammlung der Albertina und wir haben die nebeneinander gehalten. Das scheint wirklich, als wären das bei der Geburt getrennte Zwillinge und man ist auf einmal, man findet immer wieder mit diesem Blickwechsel auch das Alte so modern und sieht auch in dem Modernen wiederum etwas Anverwandtes und etwas Traditionelles. Also das ist so ein Wechselspiel, was sich in der Ausstellung auftut, was ich unheimlich spannend finde.
Also es ist wirklich eine ganz neue Facette in der Betrachtung der Moderne, in dieser Tiefe ins Mittelalter einzusteigen und diese Perspektive zu sehen, weil man kennt ja Gauguin, der in die Südsee gereist ist. Man weiß, dass Picasso afrikanische Masken zum Vorbild genommen hat für seine modernen Werke. Aber jetzt dieses Eintauchen ins Mittelalter in dieser Breite, das ist wirklich erstaunlich. Ich finde es entzückend, dass ihr auch das Skizzenbuch von Paula Modersohn-Becker zeigt und dort eine Seite von einer Zeichnung, die sie im Louvre gemacht hat. Und auch im Louvre ist sie zu den mittelalterlichen Gemälden gelaufen und hat dort ein kleines Cranach-Porträt abgezeichnet oder eine Venus von Cranach, die jetzt in ihrem Skizzenbuch drin ist. Also das finde ich, sind ganz fantastische Gegenüberstellungen.
Ja, das ist sehr bemerkenswert, weil wir tatsächlich da merken, wir kennen natürlich dann den Stil, den Paula Modersohn-Becker für sich entwickelt hat. Wir verbinden sie mit Worpswede, mit dem Landleben. Wir haben in der Ausstellung tatsächlich zahlreiche Werke, über 10 Gemälde auch von Paula Modersohn-Becker, weil uns das auch so fasziniert hat. Das war ja auch so ein bisschen Krisenzeit. Man wollte auch der Stadt und den wirklich angespannten Verhältnissen, auch sozial angespannten Verhältnissen der Stadt entfliehen. Aber dann schaut man auf diese Künstlerinnen und Künstler und sieht, naja, natürlich war sie auch beglückt, in Paris flanieren zu können. Natürlich ging man ins Museum und das Museum ist ein wichtiger Ort der Inspiration gewesen. Und du hast gerade Paul Gauguin angeführt. Man hat in der Ausstellung, haben wir auch Werke von Schmidt-Rottluff oder von Kirchner. Wir haben also auch Brücke-Künstler. Und da wissen wir ja, die sind oft in Dresden zum Beispiel ins Museum gegangen, sich sowohl bei den außereuropäischen Künstlern zu inspirieren, aber man sah eben auch genauso durch dieselbe Brille dieses Mittelalter, das war so fern, wie im Prinzip Ozeanien weit weg war. Also unerreichbar, geheimnisvoll, fremd und völlig aus der Linie der künstlerischen Abfolge rausgenommen. Und das hat uns natürlich wahnsinnig fasziniert. Und es gibt dann so, neben diesen großartigen Kunstwerken, die du gerade beschrieben hast, schlägt mein Kunsthistorikerherz natürlich auch für so Entdeckungen, zum Beispiel eine Postkarte, man würde heute sagen wahrscheinlich so eine Art Fanbrief, den Edvard Munch erhalten hat von einer Sammlerin, von der Anna Loch. Und die hat ihm geschrieben, auf einer Postkarte, die auf der Vorderseite Matthias Grünewald zeigt. Sie habe ihn gerade in München bei Tannhäuser, bei der Galerie Tannhäuser in einer Ausstellung gesehen und sie könnte ihm nur beglückwünschen, dass Munch nun in einer Reihe stehe, der großen Namen der Kunstgeschichte, die bei Grünewald anfängt, über Manet zu Munch führt. Für uns ein bisschen ein seltsamer Weg, der da beschritten wird. Aber genau das war die Perspektive der Zeit. Also man sah durchaus Verbindungen in diese rückwärtsgewandte Zeit des Mittelalters.
Du hast gerade Grünewald genannt. Der fantastische Isenheimer Altar in Colmar war ja geradezu Pilgerstätte schon damals oder damals wieder. Also ich glaube, das hat erst so um 1900 angefangen, dass die zeitgenössischen Künstler dann dorthin gepilgert sind, die Modernen und gestaunt haben. Also Böcklin, von dem er auch Werke zeigt, und Max Beckmann. Wie würdest du sagen, ist dieses Echo des Isenheimer Altars im Werk von Beckmann zum Beispiel zu finden?
Was den Isenheimer Altar so besonders macht, ist auch die Farbgebung. Und die hat tatsächlich einige Künstlerinnen und Künstler sehr stark beeinflusst, denn es sind Farben, die komplett gegen die Natur arbeiten, also gegen den Natureindruck. Und das ist ja das, was wir genau sehen im Symbolismus, aber dann später auch vor allem im Expressionismus. Die Farbe steht für eine Emotion. Also wenn Munch einen neidvollen Menschen zeigen will, dann hat er ein grünes Gesicht. Und genau das ist hier schon vorgegeben. Man sieht den Isenheimer Altar mit diesem grünlich-blauen Christus. Man sieht aber auch, wenn er zum Beispiel auf einem Seitenflügel dann nachher die Himmelfahrt antritt, dann ist der Hintergrund wie ein psychedelisches Plattencover der 70er Jahre gestaltet. Orange leuchtend, gelb, blau. Und diese Farbgebung, das war natürlich etwas, das hat die Leute wirklich aufgewühlt. Es ist aber auch diese Körperlichkeit, der Schmerz, der sich unmittelbar daraus ergibt, den man visuell übertragen kann auf andere Themen, wo es um Schmerz und Leid in unserer Zeit geht. Und es war so, dass im Prinzip in der Literatur die Symbolisten, also der Usman, der ja eigentlich auch mit Aribur die Gründungsschrift für den literarischen Symbolismus gegeben hat, hat in seinem Werk Labar schon mal den Altar beschrieben. Und da kommen einem einfach diese Gliedmaßen, dieser zerschundene, gemarterte Körper Christi, wird so dramatisch geschildert, dass das dann um 1900 wie ein Lauffeuer durch die Welt ging und jeder dachte, dieses Werk muss ich ja auch mal gesehen haben. Und es ist selbstverständlich, dass dann genau die Künstler wie Böcklin, wie Beckmann dahin gepilgert sind. Und dieser Text wurde abgedruckt in der Kunstzeitschrift Pan. Da wurden ja auch eben zeitgenössische, moderne Künstler neben Werken der Gotik gezeigt. Und so ähnlich ist unsere Ausstellung dann auch zu lesen, wie dieses Buch eine Gegenüberstellung und die Verbindung, die von der Moderne aus in dieses Mittelalter gezogen wird.
Du hast gerade die Anatomie erwähnt. Also wenn ich an Wien und die Albertina denke, denke ich natürlich auch an Egon Schiele. Das finde ich auch eine neue Idee, durch die Ausstellung auch Schiele im Zusammenhang mit der Gotik zu verstehen. Diese gelenkten Körper, die immer so schwindsüchtig aussehen. Wie hat es der Egon Schiele mit der Gotik gehalten?
Ja, das ist ein Punkt, der uns natürlich beschäftigt hat. Von dem Moment an, als ich von Berlin nach Wien gegangen bin, habe ich das nochmal mehr in dieses Ausstellungsprojekt hineingegeben. Es ist natürlich eine vorherige Beobachtung, die ich bereits im Kopf hatte, da er als Künstler immer wieder als Neugotiker bezeichnet wurde. Es gibt einen berühmten Kunstschriftsteller, Arthur Rösler, der auch Protégé von Schiele war und ihn hier in Wien groß gemacht hat. Der hat diesen Begriff sehr früh geprägt. Der war aber gar nicht allein auf Schiele konzentriert, sondern im Zuge der Sezession stellten hier Künstler aus wie Ferdinand Hodler oder auch Georges Minne, der belgische Bildhauer. Und bei dem belgischen Bildhauer wurde schon gesagt, er zeigt uns Figuren wie aus dem Mittelalter. Allerdings nicht, wie das Mittelalter war, sondern wie das in einem fiebrigen Traum erscheint. Und das war die Gotik, die gemeint war, ja, und nicht Neugotik im Sinne von Historismus, wir bauen uns eine Kirche, die genauso aussieht wie im Mittelalter. Nein, es war diese emotionale Verbindung, es war die ästhetische Verbindung, es war vielmehr die Form, die Ausdruckskraft, die dahinter lag. Und es gab weitere Kritiker, die dann anschließend an Arthur Rösler über Schiele geschrieben haben, er schreckt auch vor dem Hässlichen nicht zurück. Das war neugotisch, das heißt, genau wie du eingangs gesagt hast, der Urbegriff von Gotik, ne, dieses Barbarische, das Nördliche der Alpen, das war genau dort wieder getroffen und das wurde da so seziert und auch genau so gesehen. Das ist also wirklich ein sehr interessanter Aspekt.
Sehr interessant. Als Motiv spielt der Tod eine große Rolle. Der spielt eine Rolle in der Kunst der Moderne und auch im Symbolismus, mit dem du dich ja auch so gut auskennst. Aber er spielt auch eine Rolle natürlich in den Kunstwerken, die uns aus der Gotik überliefert sind, schon wenn man allein an die fantastischen Grabmale denkt. Wieso spielt der Tod dann Anfang des 20. Jahrhunderts in der Kunst der Moderne diese übermäßig große Rolle?
Ja, ich glaube, dass diese Verbindung tatsächlich darin besteht, dass einerseits der Symbolismus schon so einen skurrilen Sinn für schwarzen Humor gehabt hat, der natürlich auch in Wien gerade sehr beliebt war und ist. Aber es ging nicht nur darum, vielleicht auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern auf den Tod zu schauen, sondern die Parallele ergab sich auch durch diese krisenhaften Zeiten. Wir haben also das ausgehende Mittelalter war zwar einerseits von einem Übergang und einer Modernisierung geprägt, aber gleichzeitig gab es Seuchen, Krankheiten und Kriege, die die Menschen wirklich wie die Fliegen hat sterben lassen. Und das Gleiche erlebte man tatsächlich auch noch Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir dürfen da nicht vergessen, das ist auch die Zeit vom Ersten Weltkrieg, die wir hier mit einbegreifen. Es ist die Zeit der spanischen Grippe, an der ja dann letztlich auch Schiele zum Beispiel verstirbt. Es sind Dinge, die teilweise unerklärlich sind und wo der Tod so alltäglich und allgegenwärtig ist, dass man auch in der Kunst einen Umgang damit finden muss. Und dieser Umgang war eben vorgelebt in den ausdrucksstarken Werken des Mittelalters, wo man eben stark moralisierend auch vom Memento Mori gesprochen hat, also dem Erinner dich daran, dass du sterblich bist, und dem Totentanz, der alle betrifft. Also das war eben auch so eine soziale Komponente, eine sozialkritische Komponente dieser Kunst, dass man gesagt hat, sowohl das Kind wird vom Tod geholt, wie die Mutter, aber auch die armen Leute, genauso wie der Papst und der Kaiser. Und diese gleichmachende und wirklich universelle Kraft des Todes, die ja eigentlich genau unser Leben auch definiert, war auch für die Moderne wichtig, vielleicht mit einem etwas anderen Hintergrund, nicht mehr die christliche Moralvorstellung, die uns sozusagen in ein bestimmtes Gefüge gibt und vielleicht Trost spendet, sondern vielleicht eher dieses Sezieren vom Seelenleben, von der inneren Bewegtheit eines Menschen und den Aufpoppen von Ängsten und solchen Überlegungen, die die Künstler auch sehr stark bewegt haben.
Also um nur ein paar Werke zu nennen, die grandios sind, die allein schon eine Pilgerreise nach Wien in die Albertina wert wären. Ihr habt auch auf dem Cover des Katalogs das wunderbare Bild von Van Gogh, ein Skelett, das zwischen den Zähnen eine rauchende Zigarette hält. Dann habt ihr von einem meiner Lieblingskünstler, Hans Baldung Green, natürlich tolle Grafiken. Und da gibt es ja auch so wunderschöne Darstellungen von jungen Mädchen, die schon von einem Zombie angetanzt werden. Diese Gegenüberstellung von blühender Jugend und von hässlichstem Vergehen. Also das sind wirklich ganz beeindruckende Dinge, die dann aber auch so eine Art Humor mit hineinbringen. Und ihr habt von Arnold Böcklin das Selbstbildnis mit dem fiedelnden Tod. Also auch das, finde ich, verbindet so, ist zwar kein Wiener Bild, aber es hat sowas, was ich mit dem makabren Wiener Humor auch in Verbindung bringen könnte, dass dieses frische Selbstporträt eines noch recht jungen Mannes und dahinter der Tod, der fiedelt, also Musik macht wie im Totentanz. Das ist auch ein Motiv aus dem Mittelalter, oder? Der fiedelnde Tod?
Die modernen Bilder, die man manchmal in der Ausstellung tatsächlich zwischen dem Mittelalterlichen erstmal erkennen muss als modern, die sind dann oft mit so einer leichten Verschiebung, die dann auch diese Moderne erkennbar werden lassen. Es gibt natürlich immer wieder dieses Motiv des Todes, des Skeletts, was dann zunehmend vermenschlicht wird. Also wir haben den rauchenden Tod vom Van Gogh. Das wirkt auch ganz modern, obwohl es ja ein ganz altes Thema ist. Aber das wurde 1886 gemalt und da war Zigarettenrauchen der allerneueste Schrei. Ja, da gab es vorher Zigarren und Tabakpfeifen und das war ganz mondän. Also es gibt auch Selbstporträts von Künstlern in dieser Zeit, die sich mit dieser Zigarette als Dandy zeigen. Und er lässt also dieses Skelett, was dann auch noch eben so feixend, lachend erscheint, auftreten. Oder wir haben daneben den großartigen Arnold Böcklin, der für viele ein Vordenker und auch ein Wegbereiter war in dieser modernen Kunst. Der malt sein berühmtes Selbstporträt mit fiedelndem Tod schon Anfang der 1870er Jahre. Und es ist ja so, Böcklin als Maler tritt uns entgegen und erscheint uns als Betrachter, Betrachterin zu malen. Und ihm flüstert dann von hinten so ein Skelett mit einer einseitigen Geige etwas ein. Und jetzt könnte man ja denken, in früherem Totentanz wäre das gewesen der Moment. Da gibt es so dieses der Tod und das Mädchen, der Tod und der Künstler. Ja, das wäre so gängig. Dann erschrickt man einen Moment und danach ist man halt tot. Und hier ist es so, er scheint einzuflüstern etwas, was den Künstler nicht irgendwie schockiert, sondern er schaut ganz gelassen. Vielleicht ist das sogar eher ein Moment der Inspiration, indem er uns so malt, wie wir sind.
Und es ist auch so, als ob die beiden über uns sprechen. Also als ob der Tod sagt, auch der oder die Betrachterin wird auch...
Auch du bist sterblich.
Ja, genau. Aber der Künstler natürlich, weil er jetzt als gemaltes Selbstbildnis immer noch zu sehen ist, der Künstler sozusagen überlebt wie der Tod. Und wir als Betrachtende sind die gemeint sind. Also es sind schon lauter unheimlich inspirierende Werke. Was mir auch natürlich gut gefällt, Ralf, du hast insgesamt, bringst du ja auch noch eine weiblichere Note in das Museum. Auch allein mit dem ganzen Ausstellungsprogramm kommen viel mehr Künstlerinnen jetzt auf die Bühne. Und auch in dieser Ausstellung sind natürlich mit Paula Modersohn-Becker, mit Käthe Kollwitz, mit Helene Siafbeck ganz fantastische Künstlerinnen dabei, aber auch solche, deren Namen man noch nicht so kennt. Du hattest vorhin schon ein paar Künstler und Künstlerinnen genannt, aber wenn wir jetzt nochmal auf die Künstlerinnen speziell zu sprechen kommen, was sind da Entdeckungen, die man sich merken muss?
Ja, wir haben uns in diesem Forschungsprojekt auch gegenseitig Künstlerinnen und Künstler vorgestellt, einfach Kunstwerke, die in diesen Bereich hineingehören. Und dabei sind wir dann manchmal sehr erstaunt gewesen. Es ist ja heute scheinbar so, dass überall Künstlerinnen selbstverständlich wieder mitgedacht werden. Aber sie waren doch lange irgendwie verborgen und nicht so gekannt. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Wiederentdeckung sehr lokal geschieht. Wir in Deutschland kennen Paula Modersohn-Becker und Käthe Kollwitz. Das gilt für den gesamten deutschsprachigen Raum. Aber sie sind noch nicht so populär, zum Beispiel in Skandinavien. Da gibt es dann andere Größen, wie Helen Siafbeck zum Beispiel. Aber wir haben dann eben durch diese Diskussion und durch den Gang in die verschiedenen Depots auch andere Künstlerinnen kennengelernt. Zum Beispiel die wunderbare Marion Stokes. Das ist eine Künstlerin, die österreichisch-englisch ist. Sie hat eigentlich ihre Herkunft in Graz, hat dann einen englischen Künstler geheiratet und malt uns fantastische Bilder, die mittelalterlich modern anmuten, die so in diesem Kontext der Präraphaeliten in England groß geworden. Und sie hat auch natürlich eine enge Verbindung zur Wiener Sezession. Und das ist irgendwie für unser Thema besonders spannend gewesen. Oder wir haben Agnes Slott-Möller in einem Depot in Oslo entdeckt. Ein riesiges Wandbild, ja, das ist im Prinzip ein Relief aus Gips, überlebensgroß von zwei schreitenden Frauen. Und als wir das gesehen haben, haben wir gesagt, das passt unheimlich gut hier rein. Die Geschichte dahinter ist eine ganz moderne, aber es sieht sehr gotisch aus. Und man sieht auch, Künstlerinnen, die für uns heute kaum noch bekannt sind, haben damals offensichtlich große Kunstwerke geschaffen, die die Moderne vorangetrieben haben und die auch eben mit großen Aufträgen zusammenhingen. Das waren jetzt nicht immer das Miniaturformat, sondern wirklich auch ganz beachtliche Formate. Käthe Kollwitz braucht man in unserem Kreisen nicht so weiter zu erläutern, warum sie so bedeutend ist. Sie hat auch in Wien auf der Sezession ausgestellt. Ja, das waren aufregende Entdeckungen in den jeweiligen Depots der anderen Museen.
Apropos Depot, es ist ja so, dass du wirklich aus dem Vollen schöpfen kannst bei der Albertina. Und gerade Grafik darf man ja gar nicht lange zeigen, weil Blätter lichtempfindlich sind und Papier dann wieder in der Schublade verschwinden muss. Ich finde es aber großartig, was jetzt für Gegenüberstellungen kommen. Zum Beispiel habe ich gesehen Alberto Giacometti und Dürer. Und zwar er hat wirklich Ritter, Tod und Teufel abgezeichnet. Das heißt, es muss doch großartig gewesen sein, dann diese Blätter im Original aus dem eigenen Depot zu holen.
Ja, die große Freude hier bei der Albertina ist natürlich, dass wir all die genannten Namen, die irgendwann mal vorbildlich waren, tatsächlich im Original hier in der Sammlung haben. Das fängt an bei Matthias Grünewald, wo wir wirklich so eine fantastische Handzeichnung haben. Hans Baldung Green, der Schüler von Dürer, den haben wir mannigfaltig hier in der Sammlung. Wir konnten aber auch Kollegen überzeugen, uns Gemälde zu leihen. Da hätten wir vorher nicht von träumen dürfen. Frankfurt, Nürnberg, aber auch hier das Kunsthistorische Museum haben uns Baldung Greens geliehen. Das kommt sonst eigentlich nur zu solchen monografischen Ausstellungen zum Vorschein. Und dann haben wir aber auch durchaus Käthe Kollwitz, Munk und andere Künstlerinnen und Künstler in der Sammlung der Albertina, sodass jederzeit eben auch diese Verbindung zwischen den internationalen Leihgaben und dem eigenen Bestand hier gegeben ist. Und das ist eine große Freude, mit diesem Material arbeiten zu dürfen.
Wunderbar. Was ist der schönste Moment beim Kuratieren einer Ausstellung. Es ist ja gerade bei diesem Projekt ein sehr langjähriges Projekt. Die Ausstellung war in anderer Form auch schon in Oslo und in Helsinki zu sehen. Jetzt in großer Ausbreitung und mit neuen Werken, die speziell für die Albertina sind, in Wien. Was ist das? Ist das Tollste, sich vorzustellen, wie es sein könnte? Oder wenn man ein Modell baut und überlegt, wo die Bilder hängen? Oder dann, wenn alles hängt und man hineinspaziert und die Wände gerade frisch getrocknet sind?
Das, was du beschreibst, ist so ein bisschen der emotionale Werdegang einer Ausstellung, die die Kuratoren natürlich durchleben. Man stellt sich das schon zu jeder Form erstmal im Kopf sehr konkret vor. Und natürlich ist es dann letztlich, wenn die Architektur steht, wenn dann die Kunstwerke kommen, die kommen in großen Kisten oft und werden dann ausgepackt, das ist wirklich wie Weihnachten. Also man steht davor und ist völlig beglückt und sieht diese Kunstwerke alle im Original zusammenkommen. Wir hängen sie dann auf, wir machen uns viel Mühe, dass alles eben ganz perfekt hängt in räumlichen Zusammenhängen, die wir uns erdacht haben. Und dann ist der schönste Moment eigentlich der, wo man das, was man dann irgendwie selber für gut befindet und wo man sehr viel Mühe reingegeben hat, dem Publikum übergibt. Das ist ja wie so im Theaterstück, wenn der Vorhang sich lüftet und wenn man dann wirklich dort vor Publikum spielt. Und wir haben jetzt eine neue Tradition hier begonnen. Die ersten, die das zu sehen bekommen, sind Kinder. Wir machen jetzt immer eine Kindervernissage, bevor die Erwachsenen kommen und die erlesenen Kreise, die sozusagen so Preview-Gäste sind, dürfen Kinder einmal schauen. Und ich mache das immer selber gerne, nicht nur als Kurator, sondern als Direktor habe ich auch schon einige dieser Eröffnungen gemacht. Und die Begeisterung, die einem da entgegenkommt, das ist einfach unbeschreiblich. Also das freut mich jedes Mal wahnsinnig.
Toll, vielen Dank. Am Schluss des Podcasts frage ich immer die gleichen Fragen. Die möchte ich jetzt auch dich fragen. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
Ja, gerade heute würde ich in die Gotik zurückreisen, vielleicht in die Werkstatt von Albrecht Dürer.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Die Augen und der Kopf.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Vielleicht ein Vogel.
Welches Spiel spielst du gerne?
Quizspiele mag ich gern.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Heute ist schwarz, morgen ist wahrscheinlich rot oder gelb.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Ja, den erlebe ich jeden Tag, wenn ich ins Museum komme.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Eigentlich nicht, da konzentriere ich mich auf das, was ich gerade machen muss.
Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Zu Gothic Modern.
Und zum Schluss, kannst du eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
Nimm dich selbst nicht so wichtig.
Vielen, vielen Dank, lieber Ralf.
Ich danke dir.
Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? Wird von Volkswagen Group Culture unterstützt. Dank der Initiative Volkswagen Group Art for All ist der Eintritt in die neue Nationalgalerie Berlin jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr kostenlos. Die VW Group engagiert sich weltweit für Kunst, Kultur und kulturelle Bildung und fördert zahlreiche kulturelle Organisationen und Initiativen.